Es ist der 14. Februar 2021, 12 Uhr auf Radio Blau und ihr hört jetzt ein Radio-Feature über Femizide und häusliche Gewalt. Das Thema kann natürlich schnell belastend werden und es werden konkrete Arten von Taten benannt, also überlege dir kurz, ob du den Beitrag gerade hören möchtest. Das Feature kann auch innerhalb der nächsten Woche im Archiv von Radio Blau nachgehört werden, zum Beispiel mit einer Freundin als emotionaler Support. Wir spielen erst noch ein Lied, damit du Zeit hast zu überlegen, und dann geht der Beitrag los. Ihr hört La Muchacha und Santiago Navas mit No me toques mal.
No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte. Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito en mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal.
Was macht unsere Liebe stark? Selbstorganisierung statt Valentinstag. Heute ist also wieder Valentinstag. Ein Tag, um sich ganz der romantischen Liebe hinzugeben, sie zu zelebrieren, zu verherrlichen. Wenn wir uns die weltweite Situation anschauen, gibt es für uns wenig Grund, einen solchen Tag zu feiern. Femizide und häusliche Gewalt bleiben ein globales Problem, das sich durch die Corona-Pandemie sogar verstärkt hat. Dieses Radio-Feature enthält Beiträge von FeministInnen aus Leipzig und Lüneburg. Die Begriffe Femizid und Feminizid verwenden wir synonym. Wir versuchen, viele verschiedene Perspektiven auf Femizide und häusliche Gewalt zu werfen, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Moin, wir zwei sind Teil des feministischen 8. März-Bündnisses Lüneburg und der folgende Text ist aus einer Arbeitsgruppe zu patriarchaler Gewalt entstanden. In unserem Beitrag sprechen wir über Trauer und Wut, denn das sind wir, traurig und wütend. Darüber, dass Gewalt bis hin zum Mord an Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinären, trans- oder agechlechtlichen Personen, abgekürzt Flinter, durch ihre Partner oder Ex-Partner zum Alltag der Gesellschaft gehören, in welcher wir leben. Meldungen hierüber erreichen uns täglich. In Deutschland wurden bis zum 5. Februar 2021 bereits 15 Frauen und 4 Kinder durch ihre Partner oder Ex-Partner ermordet und 27 weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt. Alleine in und um Lüneburg wurden 2021 bereits 2 Flinter von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Neben der Trauer über diese Meldungen empfinden wir enorme Wut. Denn patriarchale Gewalt ist weder ein Zufall noch ein Einzelfall, auch wenn jeder einzelne Femizid Trauer und Verlust für die Angehörigen, Familie und FreundInnen bedeutet. Gewalt gegen Flinter ist ein strukturelles Problem. Mit unserem Beitrag heute wollen wir einmal mehr auf diese patriarchale Gewaltstruktur, deren Folge Femizide sind, aufmerksam machen. Im Folgenden sprechen wir bewusst von Tätern, weil es sich in der Regel um männliche Täter handelt und es hier explizit um patriarchale Gewalt geht. Wenn wir über Frauen statt Flinter sprechen, liegt das daran, dass Statistiken, Studien und Gesetze fast ausschließlich von einer binären Geschlechterkonstruktion ausgehen.
So schmerzhaft und erschütternd jede einzelne Meldung von geschlechterbasierter Gewalt immer wieder ist, umso wichtiger ist es, diesen Schmerz sichtbar zu machen. Dazu gehört auch das klare Einordnen dieser Taten als das, was sie sind. Morde an Flinter sind Femizide. Der Begriff beinhaltet die strukturelle Ebene von Morden an Flinter aufgrund ihres Geschlechtes oder bestimmter Vorstellung von Weiblichkeit. Nur so können wir betonen, was solche Taten mit unserer patriarchalen Gesellschaft zu tun haben. Nur so können wir aus der Vereinzelung zusammenfinden. Und nur so können wir gemeinsam an diesen gewaltvollen Strukturen unserer Gesellschaft rütteln und sie endlich zu Fall bringen. Wir müssen außerdem sichtbar machen, dass diese Gewalttaten und auch die bis heute noch andauernde problematische Rechtsprechung und Berichterstattung in alten Kontinuitäten stehen. Denn was vor nicht allzu langer Zeit noch geltendes Recht war, wirkt sich bis heute gewaltsam aus. Frauen wurden jahrhundertelang als Eigentum der Männer betrachtet. Bis zur rechtlichen Gleichstellung im Jahr 1958 wurden in Deutschland Männer per Gesetz zum Vormund der angeblich unmündigen Frau erklärt. Die Gesetze wurden zwar abgeschafft, aber das patriarchale Denken dahinter besteht fort. So erfahren wir als Flinter aufgrund unseres Geschlechtes oder unserer Sexualität die Gewalt einer patriarchalen Gesellschaft, die Weiblichkeit abwertet und als weiblich wahrgenommenen Personen entmündigt. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns ein binäres Geschlechterkonstrukt aufzwingt und uns durch psychische und physische Gewalt darauf zurichtet. Verstümmelung an intergeschlechtlichen Kindern ist noch heute gängige Praxis in Deutschland. Weder über unsere geschlechtliche Identität noch über unsere Körper dürfen wir frei entscheiden. Das Transsexuellengesetz, kurz TSG, und die Regelungen zu Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch beschneiden unsere Selbstbestimmungsrechte grundlegend. Nicht nur in der Öffentlichkeit, auch im Privaten äußert sich diese Diskriminierung. Körperliche und psychische Gewalt gehören zum Alltag von Flinter.
In der Presse finden Morde an Flinter häufig keinen Raum. Wenn über Femizide berichtet wird, werden diese wahlweise als Beziehungstragödien, Familien- oder Eifersuchtsdramen bezeichnet und so verharmlost. Als ob Mord ganz gewöhnlich zu dem Privatleben einer Familie oder Beziehung gehöre. Das verkennt die Realität und verschweigt die patriarchalen Machtstrukturen. Diese Verharmlosung und das patriarchale Besitzdenken werden auch auf struktureller Ebene deutlich. Mord wird infolge einer Trennung häufig eben nicht als Mord aus niedrigen Beweggründen eingestuft, sondern nur als Totschlag. Dies geht mit einer geringeren Strafe für den Täter einher. Vor dem Gesetz stellt eine Trennung also eine Begründung für eine solche Tat dar und schützt somit den Täter. Das ist absurd, denn es geht um die Ermordung von Flinter aufgrund ihres Geschlechts oder bestimmter Vorstellung von Weiblichkeit. Des Weiteren wird meistens nur dann über Femizide berichtet, wenn der Täter bestimmte Stereotype bedient, er migrantisiert oder einem sozial schwachen Milieu zugeordnet wird. Das ist rassistisch und klassistisch und verklärt die Realität. Sexismus und patriarchale Machtstrukturen sind weder eingewandert noch ein Problem einzelner Klassen oder Milieus. Die rassistische Instrumentalisierung fügt Betroffenen und Angehörigen, besonders wenn sie selbst Rassismus erfahren, zusätzliche Gewalt zu. Das Problem ist männliche patriarchale Gewalt. Das eben beschriebene patriarchale Besitzdenken in der Gesetzgebung und die Verharmlosung von Femiziden in der Presse sind nur zwei von vielen Gründen, warum FeministInnen weltweit sich dafür einsetzen, den Begriff Femizid zu etablieren.
Gerade das Zuhause, ein vermeintlich sicherer Rückzugsort, bringt für Flinter die größte Gefahr. In einer europaweiten Erhebung zeigt sich, dass in Deutschland 22% der befragten Frauen schon einmal körperliche und/oder sexualisierte und 50% psychische Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner erlebten. 2020 wurden 190 Femizide begangen. Jeden zweiten Tag wurde demnach letztes Jahr eine Frau in Deutschland ermordet. Davon sind bisher 110 sicher auf einen Partner oder Ex-Partner zurückzuführen. Mit Beginn des ersten Lockdowns im März letzten Jahres häuften sich die Warnungen von ExpertInnen vor einem Anstieg häuslicher Gewalt durch die beschränkten Kontaktmöglichkeiten und Isolation mit Familie und Partnern. Eine repräsentative Umfrage der TU München vom Juni 2020 zeigt, dass die Zahlen häuslicher Gewalt unter den strengen Lockdown-Bedingungen des Frühjahrs erschreckend hoch sind. So wurden rund 3% der Frauen während der Ausgangsbeschränkung in Deutschland Opfer körperlicher Gewalt. Befanden sich die Frauen mit ihrem Partner unter Quarantäne, stieg die Zahl auf 7,5%. Knapp 4% der Frauen wurden durch ihren Partner während des Lockdowns vergewaltigt. Corona und die Quarantäne sind jedoch nicht ursächlich für das Problem, sondern führen zu Verstärkung und Verschlimmerung der Gewaltsituation. Die mangelnde Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen und der damit verbundenen Präventions- und Schutzmaßnahmen werden in der aktuellen Pandemie besonders deutlich. Die Plätze in Frauenhäusern waren schon vor Corona nicht ausreichend. So stehen in Deutschland nur ein Drittel der Plätze zur Verfügung, die es laut Europarat eigentlich geben sollte. Gerade jetzt in Zeiten wiederkehrender Lockdowns müssen sie dringend aufgestockt werden. Aber eine Aufstockung alleine reicht nicht. Es muss bedacht werden, dass wir Flinter nicht alle die gleichen Formen von Gewalt und Diskriminierung erleben und nicht die gleichen Schutzmöglichkeiten haben. Durch Mehrfachdiskriminierung sind Schwarze und Indigenous Flinter und Flinter of Color stärker von Gewalt und Femiziden bedroht. Im Besonderen auch deshalb, weil sie auf dem Arbeitsmarkt und in unserer heteronormativen weißen Mehrheitsgesellschaft einer strukturell rassistischen Benachteiligung unterliegen. Rassistische Stereotype führen dazu, dass Gewalt von der Polizei oder auch NachbarInnen und KollegInnen ignoriert oder rassifiziert wird und dass migrantisierte Menschen oft in Communities isoliert werden.
Giving them all the time, same old show. You know you are a G representing the alpha thing, but do it live. A man without no bling bling. Hey, you think she fool? She gon' shine her own female way. Listen to her now, bro. She said no, so I tried to get in her popo. I know that you, I know you're sexy, but please respect our human love. Song is for all my rap sisters. I know you went through hard times. Please believe me, cause I tell ya, it had to be a part and lesson of your life. So let's stay together and recall human rights. For me, it's definitely clear. It's not father, it's Mother Earth, which is ruling here.
Na muzuki u Yasmin. Hello, where are you? نجومي ماتوا ما قدرناش نتفهموا ادى فاليستو ورجع لي بيتو خلاني وحدي وحدي مع قلبي خلاني وحدي وحدي مع روحي كيفاش ندير باش ننساك يا حنون فهمت حاجه في الحب ما فيهاش قانون كيفاش ندير باش ننساك يا المجنون انت يلي ملي شفتك جوني الجنون قلبي ما تروح بغيت الغم ما تروح نحتاج الراحه والريح يدور وشداني نعشق فيك اللي ديما بعكاك وتحسب روحك كلمة لا دمعة سالت انت بقيت ساكت قلبك كالحجرة ديما هامل برا داتني السكرة دفت روحي بالكمية حتى برد قلبي ونحي على خاطري ونعط النهار وغمز لي الامان ومالي مالي مال فهمت حاجة اللي فات مات 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 قالت لا لا مالا امشي للقدام قالت لا 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 امشي للقدام امشي للقدام بالصحة والراحة امشي بالقدام بالقلب الصافي امشي للقدام بالهنا والسلام امشي للقدام قالت لا 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 لا
voilà.
She said no, yeah. So I tried to get in her popo. I tried to get in her bubble. I
Das war She Said No von Msoke featuring Jasmin. Jetzt hören wir den zweiten Teil des Beitrags aus Lüneburg, in dem auf die Situation von Flinters mit Behinderung und SexarbeiterInnen eingegangen wird.
Flinter, die durch Barrieren und gesellschaftliche Ausschlüsse behindert werden, sind auch ohne Pandemie bereits doppelt so häufig Opfer körperlicher Gewalt und 2 bis 3-mal so häufig von sexualisierter Gewalt wie Flinter ohne Behinderung. Dies trifft besonders Gehörlose, Blinde und körperbehinderte Frauen. Wie sich ein Anstieg von Gewalt in Zeiten des Lockdowns auf Flinter mit Behinderung auswirkt, ist bisher noch nicht betrachtet worden. Ein Anstieg unter Lockdown- und Quarantänebedingungen ist jedoch nicht unwahrscheinlich. Flinter mit Behinderung sind auf struktureller und persönlicher Ebene mehrfach von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Die ohnehin schon oft prekären Arbeitsbedingungen haben sich verschlechtert. Im Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind die Infektionsschutzmaßnahmen mehr als ungenügend, obwohl zum Beispiel in Werkstätten teilweise stark vorerkrankte Menschen arbeiten, für die eine Ansteckung mit Covid-19 fatal wäre. Arbeit im Homeoffice ist zum Teil durch fehlende digitale Inklusion schwierig. Personen, die in ihrem Alltag auf eine persönliche Assistenz angewiesen sind, müssen sich die Frage stellen, was passiert, wenn eine Assistenz krank wird und ausfällt, und wie sie sich selber vor Ansteckungen im engen Kontakt mit den verschiedenen Assistenzen schützen können. Gehörlose Personen haben bereits seit Beginn der Pandemie an kritisiert, dass die Pressekonferenzen nicht auf Gebärdensprache übertragen wurden. Auch an Informationen zur Pandemie in leichter Sprache mangelt es. Die verschlechterte Inklusion, prekärere Arbeitsbedingungen, mangelnde Versorgung mit Informationen und soziale Isolation verstärken persönliche Abhängigkeiten. Stärker noch als für Flinter ohne Behinderungen fehlen in der Pandemie Unterstützungs- und Schutzangebote und die Möglichkeit, diese in Anspruch zu nehmen. Sexarbeitende Flinter verlieren durch Corona wichtige Ressourcen wie Arbeitsmöglichkeiten, KundInnen, aber auch Wohnraum, wenn sie an ihren Arbeitsstätten schlafen. Durch die Krise werden mehr SexarbeiterInnen in illegalisierte Arbeits- und Wohnsituationen gedrängt, die keinen oder schlechten Schutz vor Gewalt oder für die Gesundheit bieten. Trans- und nicht-binäre Personen sind oft mit Familien oder PartnerInnen eingesperrt, die sie verachten. Auch wenn sie in Familie oder Beziehungen verstärkt Gewalt ausgesetzt sind, richten sich Hilfs- und Schutzangebote wie Beratungsstellen und Frauenhäuser oft nur an Cis-Frauen oder schließen männlich gelesene Personen aus. Damit fehlen spezifische queere Schutzräume. Personengruppen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, sind durch die Pandemie ungleich stärker betroffen. Gerade die ins Private verschobene Gewalt gegen Flinter, aber auch andere Formen sexistischer Unterdrückung und Ausbeutung werden in der Krise verstärkt. Durch die Vereinzelung erleben wir sie einmal mehr als individuelle statt strukturelle Probleme.
Es darf gerade jetzt nicht mehr nur darum gehen, Taten im Nachhinein zu bestrafen, sondern es muss um die Prävention gehen, die den Täter und eine Gesellschaft, die diese Gewalt zulässt, in den Fokus nimmt. Nur mit der Sichtbarmachung verschiedener gesellschaftlicher Verstrickungen von patriarchaler Gewalt mit Rassismus, Klassismus, Ableismus, Transfeindlichkeit und weiteren Diskriminierungsformen können wir Flinter besser vor Gewalt schützen. Während dazu aufgerufen wird, so viel es geht, zu Hause zu bleiben, sagen wir, nicht jedes Zuhause ist sicher, nicht alle haben ein Zuhause. Deshalb schließen wir uns der prokurdischen und internationalistischen feministischen Initiative Gemeinsam kämpfen an und fordern eine klare Benennung geschlechterbasierter Gewalt als das, was sie ist. Ein stärkeres Einsetzen und Erkämpfen der Anerkennung und Verwendung des Begriffs Femizid. Eine breite Bewusstseinsschaffung über die patriarchalen Zustände hier und weltweit und eine aktive Organisierung dagegen. Außerdem fordern wir mehr Plätze in Frauenhäusern, verbesserte und mehr Hilfsangebote für nichtbinäre Trans- und Interpersonen, barrierefreie Frauenhäuser für Flinter mit Behinderungen und Präventionsmaßnahmen, die den Täter und die Gesellschaft in den Fokus nehmen. Jeder Femizid ist einer zu viel, jede Trauer und jede Wut ist angebracht.
Neue Kuss. excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. 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 Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
Das war Ni una menos von Chocolate Remix. Ni una menos heißt keine einzige weniger und mit diesem Slogan ist 2015 in Argentinien eine unheimlich starke feministische Bewegung laut geworden, was sich wie ein Lauffeuer in anderen lateinamerikanischen Ländern verbreitet hat. Der Song ist vom Sommer 2017 und sagt klar, es gibt keine Entschuldigungen für Täter. Wenn sie nicht heiraten will, ni una menos. Wenn sie einen Minirock trägt, ni una menos. Wenn sie zu Reggaeton tanzt, ni una menos. Wenn sie dich für einen anderen verlässt, ni una menos.
Es folgt ein Redebeitrag einer losen Vereinigung von Aktivistinnen aus dem Leipziger Osten. 11 Monate ist es her, dass auf dem Gelände der Deutschen Bahn nahe der Rosa-Luxemburg-Straße der Leichnam einer 25-jährigen Frau gefunden wurde. Es war der 15. März 2020. Der erste bundesweite Lockdown aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde soeben beschlossen und die Meldung über den Fund der getöteten Frau ging regelrecht unter. Nach der Obduktion der Leiche stand fest, dass die Frau unter Fremdeinwirkung zu Tode kam. Verletzungen an Schädel und Brustkorb weisen darauf hin, dass mit großer Gewalt vorgegangen wurde. Bis heute kennen wir nicht ihren Namen und wissen nichts über ihr Umfeld. Wir wissen nicht, bei wem ihr Tod eine Lücke hinterlassen hat. Eine Thematisierung ihrer Ermordung mit der Frage, ob hier ein Feminizid begangen wurde, das Einordnen der Gewalt und die Nachvollziehbarkeit der Ereignisse stehen bis heute noch aus. Parlamentarische Anfragen wurden bis heute unter dem Verweis auf noch laufende Ermittlungen zurückgestellt. Nicht mal das Sagen ihres Namens ist auf dieser Grundlage möglich. Mit Sorge befürchten wir, dass sich ein durch Behörden unterstütztes Vergessen durchsetzt, bevor überhaupt angefangen werden konnte, zu diskutieren, warum diese Frau gestorben ist. Es scheint, dass der pressemediale Einsatz von Begriffen wie Drogenkonsum oder Prostitution ausreichen, um keine gesellschaftlich strukturelle Dimension bei ihrer Ermordung zu suchen. Staatliche Behörden sind in verschiedenem Maße daran beteiligt, die Gewalt zu unterstützen. Sei es das Phänomen Slut-Shaming, also die gezielte Täter-Opfer-Umkehr, oder unterlassene Hilfe bei angezeigter sexualisierter Gewalt, oder die fehlende Bereitschaft, gesellschaftspolitische Schlüsse aus dem Ermorden von Frauen, weil sie Frauen sind, zu ziehen. Dies und die in Gesellschaft verankerten patriarchalen Strukturen machen es den Tätern möglich, die Tat zu verschleiern und erschweren eine öffentliche und kollektive Gegenwehr. Doch wir stehen heute hier, um uns gegen das Ausradiertwerden zu stellen. Dieser Frau wurde mit massiver Gewalt das Leben beraubt und die Behörden verstehen nicht, dass es uns alle angeht, wenn so eine Tat passiert. Wir wollen informiert werden. Wir möchten diskutieren, ob und wie wir uns und andere schützen können. Wir möchten anklagen, falls dies ein weiteres trauriges Beispiel mörderischer Frauenverachtung darstellt. Und unbedingt wollen wir auch der Frau gedenken können. Wir möchten wissen, ob ihre Familie und Freunde mit uns zusammen an sie gedenken wollen. Wir wollen ihren Namen sagen und wir wollen einen Ort zum Niederlegen von Blumen. Wir wollen überprüfen, ob der oder die Täter sich verantworten müssen. Und wir wollen die allgemeine gesellschaftliche Debatte zu Feminiziden vorantreiben. In den Medien wurde aufgrund der massiven Gewalt gegen Kopf und Gesicht der Frau eine Beziehungstat in den Raum gestellt. Der Begriff Beziehungstat relativiert und leugnet gesellschaftliche Zusammenhänge und unausgeglichene Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Dabei tut es nichts zur Sache, aus welchen Verhältnissen die betroffene Frau stammt und warum sie sich an bestimmten Orten aufgehalten hat. Die Spekulationen der Presse, dass die 25-Jährige sich aufgrund von Drogenkonsum oder Prostitution am Tatort aufgehalten hätte, fokussieren sich auf ein Fehlverhalten der Frau und ignorieren das Recht auf Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit. Wir aber wissen, dass Frauenmorde und Gewalt an Frauen Teil einer patriarchalen Kultur sind, in der Frauen von Männern besessen und benutzt werden. Dem setzen wir unsere Wut, unsere feministische Perspektive und Organisierung entgegen. Wir machen weiter. Wir werden nicht aufhören, patriarchale Strukturen offenzulegen. Wir stemmen uns gegen das Schweigen und das Verharmlosen. Wir werden skandalisieren, uns organisieren und kämpfen. Kommt am 15. März zur Rosa-Luxemburg-Straße, Ecke Schulze-Delitz-Straße, legt eine Blume nieder und gedenkt mit uns gemeinsam einer uns unbekannten ermordeten Frau.
Als nächstes hören wir »Du hast den Farbfilm vergessen« von Nina Hagen mit der Band Automobil. Der alte Schlager von 1974 ist sehr bekannt in Deutschland, aber vielen ist nicht bewusst, dass es darin um häusliche Gewalt geht. Wenn man es einmal weiß, ist es klar. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand, Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen. Alles grün und weiß und blau und später nicht mehr wahr. Auch musikalisch kommen typische Merkmale einer toxischen Beziehung zum Ausdruck. Die Instrumente spielen theaterhaft, überzogen, komisch, wie auch in einer gewaltvollen Beziehung häufig nach außen der gute Schein gewahrt und Theater gespielt wird. Dur- und Mollpassagen wechseln sich ab, genau wie es in toxischen Beziehungen häufig einen Wechsel gibt. Auf eine Gewaltepisode folgt Reue und Entschuldigung, oft gefolgt von einer schönen Honeymoon-Phase, bis Spannungen sich wieder aufbauen und eine weitere Gewaltepisode folgt. Solchen Kreisläufen der Gewalt kann in der Regel nur mit professioneller Hilfe entkommen werden. Es ist wichtig, dass wir diese Phänomene kennen, um sie in Beziehungen zu erkennen und Hilfe zu suchen.
Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat Farm.
Bereitschaft ist auch da, ja. Aber wie schrecklich, die Tränen kullern heiß. Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es hier war.
Jetzt werfen wir einen Blick nach Kurdistan, denn heute ist Aktionstag der 100 Reasons-Kampagne gegen die femizidale Politik Erdogans. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit Yvonne Heine vom kurdischen Frauenbüro für Frieden Jeni e.V. Wir lesen das Interview vor, das am 30. Januar auf womendefendrojava.net veröffentlicht wurde. Weltweit sehen wir die Zahl der Feminizide in den letzten Jahren weiter ansteigen. Die gezielten Angriffe gegen Frauen in ihren unterschiedlichsten Formen nimmt immer weiter zu und vor allem Frauen, die dazu nicht stillschweigen, ihre Stimme erheben, sich organisieren und Widerstand leisten, Frauen, die für ihre Rechte und Freiheit kämpfen, werden zur direkten Zielscheibe der Angriffe. Frauen wie Hevrin Kalaf, Sera Berkel, Hebun Khelil und Dayika Emine werden gezielt vom türkischen Staat und seinen Verbündeten ermordet, da sie mit ihren Kämpfen die Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien weiter vorantreiben, was der faschistischen Politik des türkischen Staates, die auf eine rassistische und patriarchale Mentalität fußt, ein Dorn im Auge ist. Von Europa aus startete die kurdische Frauenbewegung TJGE nun die Kampagne 100 Gründe, Erdogan zu verurteilen, kurz 100 Reasons. Kannst du die Kampagne 100 Reasons kurz vorstellen? Was ist das Ziel dieser Kampagne und wen wollt ihr damit erreichen?
Die Kampagne wurde am 25.11.2020 gestartet, am Internationalen Kampftag gegen Gewalt an Frauen. Die TJKE hat dieses Datum gewählt, um allen Frauen zu zeigen, dass wir uns gegen die Gewalt wehren können und dass wir uns damit niemals abfinden werden. 100 ermordete Frauen, 100 Gründe für 100.000 Unterschriften zur Verurteilung des Frauenmörders Erdogan. Die Kampagne zeigt beispielhaft und ganz konkret anhand der Lebensgeschichten von 100 Frauen, die gemeinsam mit Aktivistinnen vor Ort ausgewählt wurden, dass die Politik von Erdogan und der AKP-MHP-Koalition eine frauenmörderische Politik ist. Wir haben dazu die Hintergründe der Morde an den Frauen recherchiert und dokumentiert. Wir haben außerdem Hintergrundinformationen über die Entwicklung der Frauenpolitik der AKP von ihrem Amtsantritt bis heute zusammengetragen. Diese Informationen finden sich auf der Homepage der Kampagne unter www.100-reasons.org. Bei der Recherche haben wir festgestellt, wie wenig und wie oberflächlich über die Morde an Aktivistinnen, PolitikerInnen und Frauen im Allgemeinen berichtet wird. Diese Morde werden immer als Randnotiz oder Nebeneffekt dargestellt. Fast nie wird über das Leben der ermordeten Frauen berichtet, über ihre Ziele, ihre Entscheidungen, ihre Aktivitäten. Obwohl Forschungen zu Hintergründen der Morde an Frauen aufgedeckt haben, dass sie an den allermeisten Fällen dann passieren, wenn eine Frau ihren eigenen Willen entwickelt und sich aus ihrer unterdrückten Rolle befreien will. Beim Zusammenbringen der Geschichten der Frauen haben wir zudem gemerkt, wie systematisch diese Gewalt ist und wie viele Frauen eigentlich ermordet wurden. Und dennoch werden die Morde in den Medien als individuelle Tat, als Einzelfälle dargestellt. Wenn wir aber das Ganze betrachten, so können wir die Systematik der Morde erkennen, die Muster dahinter. Ich muss sagen, dass es uns unheimlich wehgetan und wütend gemacht hat, diese 100 Geschichten von ermordeten Frauen in ihrer geballten Form vor Augen zu haben. Es ist so viel, dass ein menschliches Herz das irgendwann gar nicht mehr fassen kann. Allein das zeigt eigentlich schon die Unmenschlichkeit des heutigen Systems und die Notwendigkeit, dass wir dieses System so schnell wie möglich überwinden. Denn wir wollen keinen einzigen Mord mehr, wir wollen keine einzige mehr weniger werden. Ein wichtiges Ziel der Kampagne ist deshalb, diese Morde und die femizidale Politik sichtbar zu machen, offenzulegen und zu skandalisieren. Denn es ist wirklich ein Skandal, dass sich die EU nun einem Erdogan wieder anbiedert, der so viele Morde an Frauen zu verantworten hat. Es ist ein Skandal, dass die USA sogenannte Friedensverhandlungen mit den Taliban führen, ohne ein Wort über die Verbrechen zu verlieren, die an den afghanischen Frauen begangen wurde. Es ist ein Skandal, dass in Genf unter anderem mit Dschihadisten Verhandlungen über die Neugestaltung Syriens geführt werden, während die Frauen, die trotz der ganzen Gräuel, die sie erlebt haben, nie aufgegeben haben und stattdessen Ideen für ein friedliches, vielfältiges und würdevolles gesellschaftliches Miteinander entwickelt und umgesetzt haben, davon ausgeschlossen sind.
Die Kampagne läuft ja jetzt schon seit circa 2 Monaten. Außerdem fällt sie aufgrund der Corona-Pandemie in eine für uns alle sehr schwierige und neue Zeit. Könnt ihr ein kurzes Zwischenresümee ziehen?
Wir haben gemerkt, dass die Kampagne genau den Geist der Zeit getroffen hat. Alle Frauen, mit denen wir beim Unterschriftensammeln in Kontakt treten, sei es nun per Telefon, Mail oder auf der Straße, zeigen großes Interesse und wollen sich mit großer Begeisterung an der Kampagne beteiligen. Natürlich ist es auch schwierig, unter Corona-Bedingungen ins Gespräch zu kommen, Kontakte aufzubauen und im öffentlichen Leben präsent zu sein. Wir haben auch überlegt, ob wir die Kampagne unter diesen Umständen überhaupt durchführen können oder nicht. Aber wir haben ganz klar gesagt, dass Corona kein Grund sein darf, unser Kampf zurückzufahren oder gar aufzugeben. Denn während viele zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und Initiativen ihre so wichtigen Arbeiten einstellen oder auf ein Minimum reduzieren, gehen die Kriege und Kriegsvorbereitungen und die systematische Gewalt an Frauen weiter. Vielmehr nehmen sie sogar zu. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, den Kontakt zueinander immer aufrechtzuerhalten, sich zu vernetzen, zu organisieren und keine Frau allein zu lassen. Denn entgegen der Propaganda der Staaten ist die gegenseitige Unterstützung, das Füreinander und Miteinander das, was uns Halt gibt, atmen lässt und am Leben erhält. In der kurzen Zeit, die unsere Kampagne nun läuft, sind bereits mehrere weitere Frauen auf brutale Art und Weise ermordet und misshandelt worden. Nur wenige Tage nach Beginn der Kampagne mussten wir erfahren, dass in Ely eine junge kurdische Frau von mindestens 27 Männern, darunter auch Polizisten und Offiziere, über Monate hinweg systematisch vergewaltigt wurde. Ende Dezember erreichte uns die Nachricht von der Ermordung der Aktivistin Karima Baloch, die unaufhaltsam für ein unabhängiges Belutschistan kämpfte. Am 16. Januar erfuhren wir, dass die Armenierin Elvat Toymasyan, die im Oktober 2020 entführt wurde, mit abgeschnittenen Händen und Füßen tot aufgefunden wurde. Darüber hinaus werden tagtäglich Frauen auf der ganzen Welt umgebracht. Der Femizid hört nicht auf und wir müssen auf jeden Mord antworten, indem wir unsere Organisierung und unseren Kampf verstärken.
Warum ist es wichtig, sich an der Kampagne aus allen 4 Teilen Kurdistans zu beteiligen?
Die Kampagne bietet Frauen aus allen 4 Teilen Kurdistans und der Diaspora die Möglichkeit, ihre Stimmen gemeinsam mit den Stimmen von Frauen weltweit zu einer großen Kraft werden zu lassen und damit sowohl die breite Öffentlichkeit als auch die internationalen Institutionen zu erreichen. Leider funktioniert die patriarchale und koloniale Weltordnung ja so, dass Frauen, die am meisten betroffen sind von der kriegerischen, ausbeuterischen und femizidalen Politik der westlichen Nationalstaaten, am wenigsten gehört werden. Wir möchten mit dieser Kampagne eine Möglichkeit schaffen, diejenigen Frauen, die sonst viel zu wenig gesehen, gehört und beachtet werden, in den Vordergrund zu stellen. Wir möchten Verbindungen herstellen zwischen Kämpfen gegen das femizidale System, die überall geführt werden. Damit die Kampagne erfolgreich wird und damit deutlich wird, dass diese Unterstützung der Frauen in allen Teilen Kurdistans hat, ist es natürlich wichtig, dass sich auch so viele Frauen wie möglich aus allen Teilen Kurdistans beteiligen. So nehmen beispielsweise auch die Frauen sowie die Frauenbewegung Kongrasdar in Rojava, Nord- und Ostsyrien an der Kampagne teil, sammeln Unterschriften und unterstützen die Verbreitung der Kampagne auf Arabisch, unter anderem über die sozialen Medien. Zu sehen, wie unsere MitstreiterInnen in Kurdistan Unterschriften sammeln, mutig auf die Straße gehen und um ihr Recht auf Leben kämpfen, während sie sich im Krieg befinden, gibt uns noch viel mehr Motivation und Kraft und lässt uns stets hinterfragen, ob wir hier unter den Bedingungen in Europa nicht noch viel mehr erreichen könnten.
Eines der Ziele der Kampagne ist ja der Kampf um die internationale Anerkennung von Femizid, unter anderem als Straftatbestand des Völkerstrafrechts. Weltweit ist der Kampf gegen Femizid ein aktuelles Thema und die Realität von Frauen und Bewegungen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Wie bewertet ihr dahingehend gerade die Umsetzung und Verbindung der Kampagne mit anderen Frauenbewegungen und Kämpfen weltweit? Was für Potenziale seht ihr in der Kampagne?
Die Kampagne war von Anfang an auf internationale Kämpfe ausgerichtet, weil klar war, dass uns das Thema Femizid alle angeht. Vor allem in Lateinamerika ist die Kampagne mit großem Interesse und Enthusiasmus aufgenommen worden. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es ausgehend von der Ni Una Menos-Bewegung in Argentinien schon seit Jahren einen sehr erfolgreichen Organisierungsprozess der Frauen zur Selbstverteidigung gegen Morde an Frauen. Sie haben unsere Vorbereitungen für die Kampagne sehr inspiriert und uns wirklich sehr unterstützt. Gemeinsam haben wir einige tolle Ideen entwickelt, eine davon möchte ich euch gerne erzählen. Wir möchten ein selbstorganisiertes Tribunal gegen den weltweiten Femizid durchführen. Wir möchten die Täter, die normalerweise ungestraft davonkommen, anprangern, ihre Verbrechen öffentlich machen und sie anklagen. Wir werden mit vereinter Kraft und großer Öffentlichkeit Gerechtigkeit einfordern und sie uns erkämpfen, indem wir uns noch besser organisieren. Uns ist klar, dass die UN und andere von den Kolonialmächten selbst geschaffene internationale Organe nichts gegen den weltweiten Femizid unternehmen werden, ehe wir sie nicht so sehr unter Druck setzen, dass sie nicht mehr anders können. Dafür muss es uns gelingen, die demokratischen Gesellschaften zu mobilisieren und zu stärken. Kein Mensch sollte angesichts der unfassbaren Verbrechen, die jeden Tag passieren, schweigen. Allen sollte bewusst sein, dass die femizidale Politik die gesamte Gesellschaft zersetzt und letzten Endes ihre Existenz beraubt. Je früher wir das anerkennen und dementsprechend handeln, desto eher können wir die Frauenmorde stoppen und eine freie, lebendige Gesellschaft aufbauen. Wir haben auch von anderen Frauenbewegungen großes Interesse vernommen. Einige haben sich von unserer Kampagne inspirieren lassen und wollen nun eine ähnliche Kampagne für ihre Region starten. Wir denken, dass dies wirklich die beste Möglichkeit darstellt, gegen Femizide zu kämpfen. Überall Kampagnen dieser Art zu beginnen, sie miteinander zu vernetzen, mit vereinter Kraft die Frauenmorde und das System dahinter offenzulegen und sich über die Alternativen eines freien und würdevollen Lebens auszutauschen.
Kannst du zum Abschluss nochmal zusammenfassen, welche Botschaft ihr in die Welt senden wollt?
Wir möchten noch einmal mit Nachdruck betonen, wie wichtig wir den Zusammenhalt und den gemeinsamen Kampf als Frauen empfinden. Wir möchten allen Frauen dieser Welt sagen, organisiert euch, lasst nicht länger zu, dass ihr auch nur eine weniger werdet. Organisiert überall auf der Welt Kampagnen dieser Art und lasst uns diese dann zusammenbringen. Jede einzelne Frau hat das Recht, frei, selbstbestimmt und in Würde zu leben.
Das war Jinjian Azadi, Frauen leben Freiheit, von Nuarin. Als nächstes hören wir einen chinesischen Song der Sängerin Tan Weiwei. Ihr Song Xiao Juan hat letztes Jahr in China für viel Aufregung gesorgt. Xiao Juan ist ein weiblicher Name, der in chinesischen Medien oft als Alias verwendet wird, also wie Maria Mustermann oder Maria Müller. Xiao heißt klein und Juan heißt schön. Wenn also ein Fall von Femizid oder häuslicher Gewalt berichtet wird, wird der Name der Frau oft durch den Alias kleine Schöne ersetzt. Tan Weiwei singt Woman de Mingze Bujiao Xiao Juan. Unser Name ist nicht wirklich Xiao Juan und fordert dazu auf, an die Namen der Frauen zu erinnern. Sie prangert verschiedene Arten von häuslicher Gewalt an, wobei sie auch auf prominente Fälle der letzten Monate anspielt, zum Beispiel Verbrennungen und Säureangriffe. An einer Stelle zählt sie verschiedene Worte auf: Hure, Zwietracht, Vergewaltigung, Ehebruch, durchtrieben, gierig, kriecherisch. 16 Worte, die in chinesischer Schrift alle das Zeichen für Frau enthalten und so ein bitteres Zeugnis von tief verwurzelter Frauenfeindlichkeit sind. Der Song hat auf Weibo und anderen Social-Media-Plattformen eine Welle ausgelöst und viele weitere Frauen dazu ermutigt, sich öffentlich zu dem Thema zu äußern. Zum Abschluss hören wir einen Beitrag zu den Zapatistas.
Die Zapatistas und Feminizide. Mexiko, Chiapas, Dezember 2019. Mehr als 4000 Frauen aus der ganzen Welt strömen in das zapatistische Caracol Morelia, wo sie mehrere Tage verbringen werden. Das zweite internationale Treffen der Frauen, die kämpfen, beginnt. Veranstaltet wird es von den zapatistischen Frauen. Das Thema ist Gewalt an Frauen und der Austausch über Handlungsmöglichkeiten. Am ersten Tag finden Denuncias, auf Deutsch Anklagen, statt. Frauen aus unterschiedlichen Ländern und mit verschiedenem Hintergrund erzählen von ihren Erfahrungen im Zusammenhang mit Gewalt durch männliche Personen. Sie sprechen ins Mikrofon. Um sie versammeln sich Dutzende, um zuzuhören. Die Inhalte der Anklagen der Frauen sind grausam. Die Sprecherinnen werden mit lauten Rufen unterstützt. Eine Nachricht an alle verschwundenen, ermordeten, misshandelten Frauen und ihre Angehörigen. No estás sola. Du bist nicht allein. Am zweiten Tag findet ein Austausch über Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen praktischen sowie theoretischen Runden und Ausdrucksformen wie Diskussionen, Performance, Erlernen von Selbstverteidigungstechniken statt. Die Zapatistas sprechen in ihren Kämpfen von Frauen. Aus diesem Grund wird im Zusammenhang mit den Zapatistas und den Zuständen in Mexiko in diesem Beitrag von Frauen gesprochen. Außerhalb des zapatistischen Kontexts verwende ich Flinter als Kategorie. In Lateinamerika, also auch Mexiko, wurde der Begriff der Feminizide bereits in den 90er Jahren geprägt. Frauenmorde, häusliche Gewalt, Machismo und Ausgrenzung der LGBTQ-Community ist damals wie heute in Lateinamerika an der Tagesordnung. Der Machismo ist institutionalisiert. Frauen gehen in vielen Regionen nachts bzw. nach Einbruch der Dunkelheit nicht alleine auf die Straße. Die Gefahr, Gewalt von Männern ausgesetzt zu sein, ist zu groß. Viele Mexikanerinnen aus ländlichen Gegenden unterliegen dem Mandat des Ehemannes, bekommen oft mit 15 Jahren schon ihr erstes, der im Durchschnitt 7 Kinder, haben keinen Zugang zu Bildung und sind der täglichen Unterdrückung und Gewalt schutzlos ausgeliefert. Zum Kampf der Zapatistas gegen das kapitalistische System und die schlechte Regierung Mexikos gehört auch der Kampf gegen das Patriarchat. Das Thema Feminizide und Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Im Gegensatz zu anderen revolutionären Bewegungen in Lateinamerika sind die Frauen der Zapatistas an der Guerillaführung beteiligt. Dies zeigt sich in der Aufnahme von Geschlechterforderungen in die Kampfplattform durch die revolutionären Frauengesetze. Schon vor ihrem Aufstand im Jahr 1994, 9 Jahre nach der Gründung der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung, kurz EZLN, wurden 1993 die Frauengesetze von den zapatistischen Frauen gefordert. Diese gelten seither. Neben Gesetzen zur Besetzung von leitenden Positionen, die selbstbestimmte Wahl der Ehepartner und der Anzahl der Kinder wird ein seither geltendes striktes Alkohol- und Drogenverbot in den zapatistischen Gebieten festgelegt. Dieses soll zur Verringerung der Gewalt von Männern beitragen. Weiterhin gibt es ein Gesetz, das festlegt, dass keine Frau geschlagen oder körperlich misshandelt werden darf. Weder von Familienangehörigen noch von Fremden. Die Delikte der versuchten Vergewaltigung und Vergewaltigung selbst werden streng bestraft. Es reicht nicht, patriarchale Strukturen in Mexiko ohne den kolonialen Hintergrund zu betrachten. Wie Silvia Federici beschreibt, wurde mit dem Kolonialismus die Unterdrückung der Frau nach Mexiko und vor allem in die indigenen Gemeinden gebracht. In den meisten indigenen Gemeinden waren eigene patriarchale Strukturen gegeben, diese waren aber nicht in dem Maße institutionalisiert. Und auch durch keine feste Idee eines sozialen Geschlechts ideologisch eingebettet. Direkte Vergleichsversuche zwischen der Situation bzw. den Kämpfen in Europa und in Mexiko scheitern aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage, historisch und institutionell. Wir als Flinterpersonen hier und dort haben dennoch viele Gemeinsamkeiten und können viel voneinander lernen. Kämpferinnen der EZLN erklärten dazu in ihren Reden auf den 2 internationalen Frauentreffen 2018 und 2019. Wir sagen, dass wir Frauen sind und außerdem, dass wir Frauen sind, die kämpfen. Wir sind also unterschiedlich und doch sind wir gleich. Wir beschließen zu leben und für uns heißt Leben auch kämpfen. Wir beschließen also, jede auf ihre Art, an ihrem Ort und in ihrer Zeit zu kämpfen. Denn das, was wir erreichen wollen, ist, dass keine Frau, aus welcher Welt auch immer, welcher Farbe auch immer, welcher Größe auch immer, welchen Alters auch immer, welcher Sprache auch immer und welcher Kultur auch immer, Angst haben muss. Eine Delegation der Zapatistas, die sich zu großen Teilen aus Flinterpersonen zusammensetzt, wird dieses Jahr nach Europa reisen. Das Ziel ist Vernetzung, Austausch über die Kämpfe hier und dort. In dem Kommuniqué, in dem die Zapatistas ihre Reise nach Europa erklären, sprechen sie neben Faschismus und Ökologie auch das Thema Feminizide an. Es wird bei ihrem Aufenthalt in Europa einen Austausch zu dieser Thematik geben. Hier und in Mexiko, in den kurdischen Gebieten und überall auf der Welt. Ni una más. Gemeinsam gegen Feminizide und gegen Gewalt an Frauen. Für eine Welt, in die alle Welten passen.
Das ist eine Live-Aufnahme vom zweiten Frauentreffen in Chiapas im Dezember 2019. Und damit sind wir am Ende des Radio-Features angekommen. Wenn ihr das Feature gerade live auf Radio Blau hört, möchten wir euch noch auf eine Kundgebung von Mora aufmerksam machen, die um 14 Uhr, also in einer Stunde, in Leipzig im Lene-Vogt-Park beginnt. My Body, Still Not Your Porn. Wie ein Brennglas haben die Taten auf Monis Rache den anhaltenden Sexismus und die Gewalt in der linken Szene schmerzhaft offenbart. Das öffentliche und private Sprechen über sexualisierte Gewalt hat mehr Raum bekommen. Betroffene haben sich vielseitig und selbstbestimmt organisiert. Fragen nach Männlichkeit und kritischer Männlichkeit oder zum richtigen Umgang mit Tätern wurden heiß diskutiert. Auch Überlegungen zur Gestaltung von sichereren Räumen beim Feiern haben neuen Aufwind bekommen. Der Täter von Monis Rache war nicht nur zufällig, auch Teil des Orga-Teams. Wir lassen uns die Räume aber nicht nehmen. Wir haben Bock auf Partys, auf denen sich alle wohl und sicher fühlen. Bringt eure FreundInnen, GenossInnen, GefährtInnen und natürlich Masken mit und feiert mit uns. Bis dann!